Achtung, diese Folge, die Abschlussfolge des Podcasts Mentale Stärke im Job, was du von gehandicapten Leistungssportlern für dein Berufsleben lernen kannst, solltest du dir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ja, so heißt die Abschlussfolge auf der Zielgeraden tatsächlich mit dem Untertitel Emotionen, Kuriositäten, aktuelle Interviews. Das sind die Themen, die dich in dieser Abschlussfolge erwarten. Ein Jahr Herzensprojekt liegt hinter mir, vollgespickt mit Emotionen, mit Geschichten von Birgit, Sebastian und Maja, die bei uns allen Gänsehaut ausgelöst haben. Wir durften sie begleiten bei ihren Vorbereitungen auf die Paralympischen Spiele in Tokio. Wir durften hinter die Kulissen gucken, wir durften ihre Aufs und Abs miterleben und wir durften auch erfahren, was wir davon für uns mitnehmen können. Heute, ein Jahr danach, ist die Reise dieses Podcasts beendet. Du steckst in einer beruflichen Krise? Bist gestresst in deinem Job? Spürst, dass die Jobsuche einer Marathonstrecke gleicht? Dann tanke hier Motivation, lerne von Vorbildern und sammle neue Impulse. Lass uns starten! Birgit, Sebastian und Maja, als ihr zum ersten Mal von dieser Podcast-Idee gehört habt, wart ihr eigentlich sehr schnell dabei. Und ich habe euch am Anfang gefragt, warum machst du eigentlich mit?
Als ich zum ersten Mal von diesem Podcast erfahren habe, fand ich das eine richtig coole Idee, weil gerade in diesen Zeiten mit Corona, wo es so hoch und runter geht, gibt dieser Podcast einen guten Einblick in unseren Sportleralltag, auch wie es bei uns so läuft und auch in Richtung Tokio. Und ich mach bei diesem Podcast mit, weil ich das Thema mentale Stärke im Job wirklich gut finde und die Verbindung von Sport darin auch, weil ich denke, dass man von uns schon was lernen kann und der Einblick in unseren Alltag und was wir den Leuten zu bieten haben, auch mal eine Sichtweise wert.
Ich mache bei dem Podcast mit, weil ich gerne Menschen erreichen möchte, ihnen näher bringen möchte, dass mit Menschen mit Behinderung es ganz einfach ist, umzugehen und auch unglaublich viel Spaß macht, so zu leben und miteinander zu leben.
Ich mache bei diesem Podcast mit, weil ich das Thema mentale Stärke selber persönlich sehr spannend finde. Und mich selber manchmal auch frage, was eigentlich den Unterschied macht. Und ich glaube, dass auch ich etwas dazu beitragen kann, Menschen vielleicht zu unterstützen in einigen Situationen und ja, einfach ein sehr interessantes Thema finde.
Nach den Paralympischen Spielen in Tokio war Maja noch mit ihrem Rollstuhl-Basketball-Team bei der Europameisterschaft in Madrid. Im Anschluss daran hatte ich die Gelegenheit, mich mit ihr zu unterhalten. In der Aufnahme hörst du, dass Tokio ein ziemlich krasses Erlebnis war. Du erfährst auch nochmal, wie die Rollstuhl-Basketball-Nationalmannschaft dort abgeschnitten hat. Du erfährst aber auch und vor allem, welches Corona-Chaos es bei der Europameisterschaft in Madrid gab. Das Allerwichtigste, wie hat Maja dieses Chaos bewältigt? Wie ist sie mit dieser Krise in Anführungsstrichen umgegangen?
Maja, einen ganz herzlichen Gruß wieder in den Norden. Ich freue mich, dass wir uns nach langer Zeit mal wieder hier auf diesem Kanal treffen. Und es ist viel passiert in der letzten Zeit. Erstmal hoffe ich, dass es dir gut geht.
Ja. Hallo erstmal, ich freue mich und ja, mir geht's gut.
Das ist in diesen Zeiten das Allerbeste. Lass uns doch mal ganz kurz sportlich auf die zwei Großereignisse dieses Jahres zurückblicken. Da war natürlich über allem Tokio. Wie ist es gelaufen bei euch? Berichte du, das ist viel besser, als wenn ich das mache.
Tokio war war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis. Die Vorfreude war riesengroß und ja, vor Ort hat sich die Freude auch auf jeden Fall bestätigt und durchgezogen. Wir haben, also um das vorwegzunehmen, schlussendlich sind wir Vierter geworden, was sich im ersten Moment natürlich sehr frustrierend und schlecht anfühlt, ohne eine Medaille. Man muss aber sagen, wir haben eine hervorragende Gruppenphase gehabt. Wir haben alle Spiele gewonnen, waren Gruppenerster, haben wirklich richtig gut gespielt und dann haben uns so ein bisschen, ja, die Kräfte vielleicht auch verlassen, haben dann das Spiel, das Halbfinalspiel verloren und dann auch das Spiel im Platz 3 leider. Das war dann natürlich erstmal sportlich gesehen für uns alle ziemlich, ja, wir waren schon ziemlich, ja, erschöpft und frustriert. Aber wenn man es dann so ein bisschen sacken lässt, dann kann man, ja, oder kommt die Freude dann schon auch durch, dass wir Vierter geworden sind. Also auch das hätte eigentlich am Anfang keiner unbedingt gedacht und letztendlich ist es trotzdem, ja, ein guter Erfolg und auch, ja, trotz Pandemie haben wir das alle gut überstanden, haben wirklich ein richtig tolles Event erlebt und ja, auch die Japaner einfach kennenzulernen in ihrem Wesen und dieses ganze Veranstaltung zu erleben, alleine das war auch schon, ja, ein Riesenerfolg, sage ich mal, und war einfach sehr schön. Und ja, auch wenn sich sportlich der vierte Platz immer ein bisschen undankbar anfühlt, war es im Großen und Ganzen trotzdem auch für uns ein gutes Turnier.
Ich muss sagen, ihr habt mich auch sportlich angefixt. Es wurde übertragen hier und ich saß dabei und ich konnte nicht jedes Spiel in voller Länge gucken, aber es war, also ich habe auch wirklich vorher nie so den Zugang zum Rollstuhlbasketball gehabt, wie auch wenn du außen vor stehst. Aber in diesem Fall war es anders und das ist ja ein Highlight einfach auch gewesen. Und es ging hier auch durch die Medien. Vielleicht nicht so, wie man sich das wünscht, wie ich auch denke, wie ihr das verdient hättet, aber es war zumindest da und es wurde was gezeigt davon und also es macht so viel Spaß zuzugucken und ich saß hier und habe mitgefiebert und ja, es war einfach total faszinierend. Ja, vierter Platz, ich kann es nachvollziehen, ist der erste Verlierer, wenn man das so sieht, aber umgekehrt, ich wäre also nie irgendwo in irgendeiner Sportart mal so weit gekommen. Also ne, jede Medaille hat ja zwei Seiten. Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Da Danke. Gehört ganz, ganz viel zu viel Arbeit, viel Vorbereitung. Und das muss man erstmal schaffen.
Ja.
Ja, und dann kam Madrid auch noch.
Genau, dann kam ja erstmal vor allem die Liga, ging dann ja auch schon ziemlich zügig weiter. Also wir hatten ja auch kaum Pause so, ne? Das auch nochmal vorweg. Und dann kam Madrid, genau. Vorher kam auch noch ein neuer Bundestrainer, das auch noch. Wir hatten dann eine Woche Camp mit der Nationalmannschaft, wo wir uns mit den neuen Trainern, mit dem neuen Team erstmal zusammenfinden mussten, weil nach Tokio auch einige aufgehört hatten und jemand auch verletzt war. Also es war ein ziemlicher Umbruch auch. Dann hatten wir eben diese 5 Tage Vorbereitung und dann, genau, dann ging es nach Madrid. Das ging dann... Ja, Anreise war alles gut, wir hatten auch echt eine gute Stimmung, waren gut drauf als Team und dann begann so ein bisschen die Corona-Pandemie uns da zu überrollen, ging damit los, dass die türkischen Männer infiziert waren und dann auch das Turnier verlassen mussten und so zog sich das so ein bisschen durch, immer mehr und genau, wir haben dann erst noch gespielt, dann haben wir sogar mit Maske gespielt, weil uns das sicherer war und dann sich die Fälle noch mehr vermehrt und dann war so ein bisschen die Frage, okay, wie gehen wir damit um und für 3 Spielerinnen und unter anderem auch für mich war es dann so, dass wir die Situation dort ja einfach auch nicht mehr ausgehalten haben, sage ich mal, und uns ja schweren Herzens dazu entschieden haben, dann auch frühzeitig abzureisen. Genau, die anderen haben weitergespielt, haben es durchgezogen. Auch da sind wir dann Vierter geworden, aber man muss auch sagen, ja, gekämpft bis zum Ende, aber unter den Bedingungen kann man auch ja eigentlich kein gutes Spiel machen. Man tut, was man kann, aber ja, es ist einfach extrem schwierig, da seine Leistung abzurufen und ja, jetzt sind wir hoffentlich einfach froh, wenn alle nach Hause kommen und irgendwie gesund bleiben. Und wir haben unsere Quali für die WM nächstes Jahr. Das war so unser Hauptziel, das haben wir erreicht. Und von daher, ja, kann man da einfach einen Haken hintersetzen.
Ja, Haken hintersetzen, und man sieht mal wieder, dass einfach es noch wichtigere Dinge gibt und in bestimmten Situationen an Sport einfach auch nicht mehr zu denken ist und an Wettkampf.
Genau, ja. Ja.
Nun war das für dich, für euch alle, aber ich spreche dich natürlich ganz konkret an, eine ganz schwierige Situation, wo du natürlich alle Werkzeuge, die du hast, um mental stark zu bleiben, ja, nutzen kannst, nutzen musst. Ich möchte da nochmal so den Bogen schlagen zum Titel. Ich möchte gerne nochmal an dieser Stelle jetzt, nachdem wir gehört haben, was so sportlich los war, mit dir über deine Werkzeuge sprechen. Wie hast du diese Zeit für dich verarbeitet? Wie kommst du durch so eine Krise, die es in Madrid eben gegeben hat, wo du so hin und her gerissen bist und wo du dich auch... Du hast dich so lange vorbereitet, du hast dich so darauf eingestimmt, und dann, peng, passiert sowas. Das kann man ja auf ganz viele Menschen von uns auch wieder übertragen. Bei uns ist ja im Moment so oft, peng, von jetzt auf gleich ist alles anders. So, was können wir von dir mitnehmen?
Ja, also ich finde, das Erste ist einmal, dass man ja, sich die Situation überhaupt klar macht und auch ja, so ein bisschen zulässt, was gerade los ist und es nicht einfach nur ignoriert, sondern sich ganz klar macht, okay, ich habe hier gerade ein Problem oder es gibt hier gerade eine Situation und der weiß ich gar nicht genau, was ich machen soll. Und dann natürlich so klassisch ist auch Pro und Contra. Entweder man sich das im Kopf irgendwie abwiegt oder man schreibt es sich vielleicht sogar auf. Das habe ich so ein bisschen, okay, was ist, wenn ich bleibe, was ist, wenn ich fahre, so. Dass man sich darüber so ein bisschen halt abwiegt. Dann definitiv, dass man sich auch ja, Rat holt, dass man das erstmal offen ausspricht, entweder bei Freunden oder Familie. Mit denen habe ich natürlich auch gesprochen und die haben mich da auch unterstützt. Das ist natürlich manchmal auch schön, wenn man nochmal eine andere Sichtweise auf bestimmte Dinge bekommt von jemandem, der gerade nicht in der Situation ist oder auch gar nicht, ja, ja, nicht vor Ort ist und das Ganze ein bisschen objektiver betrachten kann, weil man selber natürlich mit sehr viel Emotionen dann dabei ist, die ja manchmal einem auch im Weg stehen können. Und wenn dann von außen einer mal drauf guckt und sagt, Mensch, so und so, sieht man Dinge manchmal auch anders. Genau, das war so, das waren eigentlich meine ja, Werkzeuge, wie ich so diese Situation angegangen bin. Ne? Einmal abwiegen, was spricht dafür, was spricht dagegen, wie ist überhaupt hier gerade die Sachlage, und ja, einfach Hilfe holen, indem man Freunde und Familie da auch mit ins Boot holt und ja, natürlich auch nicht katastrophisiert, ne? Also sondern sich, ja, manchmal ist man ja so aufgewühlt. Da muss man dann einmal erstmal runterkommen und so ein bisschen durchatmen und dann auch wirklich die Fakten sieht und nicht vom Allerschlimmsten ausgeht.
Wie atmest du denn durch? Ich stelle mir das dann vor, es ist alles sehr, sehr aufgewühlt dort, ganz emotional. Ihr seid bei einer Europameisterschaft und dann passieren solche Dinge. Und dann sagst du einmal durchatmen.
Ja. Ja, also irgendwie, wir hatten ja unsere Hotelzimmer und da lag ich dann einfach im Bett und ja, lag da und habe ja, das Ganze mir durch den Kopf gehen lassen und mit meiner Zimmerpartnerin natürlich auch drüber gesprochen, aber das war so einmal irgendwie zur Ruhe kommen, ne? Auch aus dem Trubel raus und einmal zu sich kommen und ja.
Hast du es dann wirklich klassisch so, du liegst da und legst deine Hand vielleicht auf deinen Bauch und führst klassisches Atemtraining durch?
Nee, das habe ich bisher tatsächlich so noch nicht gemacht. Wir haben jetzt auch einen Physiotherapeuten im Team, der da auch das mit uns begonnen hat. Aber das passiert eher so automatisch, dass man so tief ein- und ausatmet, aber das nicht. Noch nicht, dass es jetzt so wirklich bewusst ist, aber...
Aber das ist ja genau richtig. Also wenn du es nicht mehr bewusst machst, sondern es ist schon automatisch, dann hat sich das ja schon verinnerlicht. Das ist ja, ja wunderbar. Das ist ja schon der Schritt danach.
Ja.
Ja.
Genau.
Sind das auch deine drei Tools, die du, wir waren ja gerade bei der Europameisterschaft, die du in anderen Krisen, oder das muss ja nicht immer eine Krise sein, ja, wo du, wo es dir einfach vielleicht gerade nicht so gut geht, wo es irgendwie gerade nicht so klappt, wie du dir das wünschst, die du dann anwendest, also annehmen, mit anderen sprechen, zur Ruhe kommen, oder hast du im Alltagsleben noch weitere Werkzeuge?
Also ich denke, was ich auch häufig mache, was mir hilft, wenn irgendwas auch nicht gut gelaufen ist oder so, dass ich halt Dinge auch wirklich versuche abzuhaken, ne? Und dann wirklich innerlich sage, also zu mir selber sage, das hakst du jetzt ab, das ist in der Vergangenheit, jetzt geht es um die Zukunft und das, was man noch selber in der Hand hat, weil Vergangenes kann man nicht mehr ändern und das bringt auch nichts, wenn man sich da noch ewig den Kopf drüber zerbricht, sondern dann einfach versucht, ja, das zukünftig dann besser zu machen oder anders zu machen. Und auch wenn man mal Entscheidungen treffen hat, die vielleicht nicht gut sind, dass man sie einfach abhakt, weil.
Aber nicht verdrängen, oder? Das ist ein Unterschied.
Ja, also ich würde sagen, ein Teil, manche Dinge, ja, kann man auch verdrängen, so, das passiert, also es kommt ja auch drauf an, was es ist, ne? Aber das eine, ja, ich glaube eher abhaken, dass man sagt, ich habe diese Entscheidung getroffen, in dem Moment war das für mich so, jetzt setze ich einen Haken drunter, versuche da nicht noch 100 Jahre drüber zu grübeln, sondern gucke jetzt, was kann ich vielleicht in der Zukunft oder was kann ich jetzt besser machen oder was mache ich jetzt aus dieser Situation, ne? Und daraus dann auch, okay, was können jetzt meine neuen Pläne sein, was können meine neuen Ziele sein und sich da auch. Also ich bin auch immer ein Freund, sich kleine positive Erlebnisse dann selber zu machen und das nicht dem Zufall zu überlassen, dass jetzt gerade irgendwas Tolles passiert, sondern dass ich dann meinen Lieblingstee trinke oder mir meinen Lieblingsfilm angucke, irgendwas, wo ich so ein bisschen schon mal wieder positive Gefühle sozusagen mit hervorrufe oder meine beste Freundin anrufe oder der eine Nachricht schreibt irgendwie. Also so Kleinigkeiten, wie man ja selber in der Hand hat, die nichts unbedingt mit der Situation an sich zu tun haben, aber trotzdem dazu führen, dass es einem vielleicht grundsätzlich schon mal besser geht. Und wenn es einem besser geht, dann kann man natürlich auch deutlich besser mit, ja, mit Krisen oder irgendwie Problemen umgehen. Und das hat man ja selber in der Hand.
Genau, das geht mir gerade durch den Kopf. Das hört sich nach sehr viel Aktivität an, Aktivität mit dir selber. Nicht passiv, ich gucke mal und ich halte das jetzt halt aus und es wird schon von alleine irgendwie besser werden, es geht schon vorbei, sondern du holst dir ja aktiv Werkzeuge dann heran, du rufst jemanden an, du guckst einen Film, du trinkst deinen Lieblingstee. Das sind Dinge, die du beeinflussen kannst. Ich finde, das ist auch einer oder vielleicht sogar der große Schlüssel, dass du nicht in dieser Opferrolle bist und denkst, oh, alles schrecklich, die wollen mir alle was und alles ist gegen mich. Das ist alles doof. Mhm. An der Stelle könnte man ja auch aufhören, nur dann wird es ja nicht besser.
Ja, ja.
So, also du nimmst den Schlüssel in die Hand, schließt den Werkzeugtasten auf und sagst so, das sind meine Werkzeuge und die benutze ich jetzt. Und ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, das mitzunehmen. Und ja, vielleicht erreichen wir damit den ein oder anderen Menschen, der wirklich diese kleinen Dinge ins Bewusstsein dann bekommt. Das ist nämlich gar nicht oft das ganz Große, was wir machen müssen, damit es uns besser geht. Wir brauchen nicht den Wellnessurlaub oder so, sondern vielleicht einfach mal 5 Minuten auf dem Bett liegen vor uns. Vielleicht hat das viel mehr Wirkung.
Ja, das kann man auch gut in den Alltag einbauen, ne? Also selbst wenn man sehr, sehr wenig Zeit hat, aber dafür, glaube ich, findet man, also wie gesagt, das ist, trinken muss man sowieso, dann trinkt man halt seinen Lieblingstee oder essen muss man sowieso, dann isst man, was man gerne isst. An seinem Handy daddelt man auch die ganze Zeit, dann schreibt man einfach mal, keine Ahnung, der besten Freundin oder der Schwester oder so, Mensch, du, schön, dass du da bist, irgendwie auch solche Sachen. Das sind Kleinigkeiten, die aber trotzdem irgendwie immer so peu à peu einem selber ja, zur besseren Stimmung helfen. Und
findest du nicht, dass das genauso ein Training ist, wie für dich mit dem Ball umzugehen und zu gucken, dass der Ball in den Korb geht? So, ist mentale Stärke nicht auch Training oder ein Muskel, den wir trainieren können?
Definitiv. Ja, doch, klar. Also ich denke auch, einige Menschen haben halt die Dinge schon automatisch in sich. Und wenn man das nicht hat, dann genau, dann muss man es halt zu seiner Routine machen. Und dann ist es auch irgendwann ein Automatismus. Ne? Das, glaube ich, kann man genauso trainieren wie ein Muskel. Das genau. Ist definitiv so. Und wenn man irgendwie denkt, ich schaffe das nie, ich kann das nie, das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder kann es trainieren. Er muss halt seinen Weg finden. Ne? Aber das ist ja mit allen Dingen so. Aber ich glaube schon, dass jeder da sich selbst helfen kann, indem er es trainiert. Ja.
Genau. Und lieber häufig in ganz kleinen Etappen, also täglich, wie du sagst, damit eine Routine reinkommt. Ja. Als alle paar Wochen mal so einen riesen Workshop oder so dazu. Ne? Also du wärst, ihr alle, aber ich nehme dich natürlich jetzt, du wärst keine gute Basketballspielerin, wenn du zweimal im Jahr in ein Trainingslager gehst und dazwischen passiert nichts.
Nee.
Ja? Dann wärst du auch nicht so weit gekommen.
Ja.
Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass wir, wenn es auch nur eine einzige Person ist da draußen, damit erreichen können.
Ja.
Dann haben wir schon was erreicht. Wir denken auch in kleinen Schritten.
Ja. Genau. Ja.
In diesem Sinne wünsche ich dir, Maja, für die Zukunft privat, beruflich, sportlich nur das Beste. Ich werde dich weiter verfolgen und werde weiter ganz spannend deinen Weg mir mit ansehen wollen. Und vielleicht haben wir hier und da auch nochmal Kontakt miteinander. Ja. Ich danke dir, dass du bei diesem Format mitgemacht hast, dass du das unterstützt hast und uns deine Sicht der Dinge auch transportiert hast. Ich glaube, das war wirklich total wertvoll und für mich war es das auf jeden Fall persönlich. Ich nehme super, super viel davon mit.
Sehr gut. Ja, danke auch für die Organisation sozusagen und das Bearbeiten. Das ist ja auch sehr viel Arbeit und mit uns Sportlern ist es ja auch nicht immer ganz einfach.
Wenn man euch hat, es ist super. Aber ja. Man kriegt euch wirklich nie. Das ist, aber das ist bei allen so, da ist keiner spezieller als der andere.
Nichtsdestotrotz gut, dass es oder schön, dass du es durchgezogen hast. Und ja. Vielen Dank und auch alles Gute weiterhin. Und wir hören voneinander.
Das würde mich sehr freuen. Erstmal danke ich an der Stelle und wünsche dir alles Gute.
Bye-bye. Alles Gute. Ciao.
Ciao.
Du hast es gerade gehört. Maja sagt, mentale Stärke ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Am besten jeden Tag ein bisschen. Das bringt viel, viel mehr, als wenn du alle paar Monate quasi in ein großes Trainingslager dafür gehst. Ich nehme auf jeden Fall ganz viel mit aus dieser Folge, weil sie so authentisch war, weil Maja beschrieben hat, am Beispiel der Europameisterschaften, bei denen es dieses große Corona-Chaos gab, wie sie konkret damit umgegangen ist und wie sie dieses Problem für sich bewältigt hat. Alle drei, Birgit, Sebastian und Maja, haben uns im letzten Jahr viele Ideen gegeben, wie wir mit Krisen besser umgehen können. Hauptsächlich mit Krisen im Job, aber natürlich sind diese auch absolut übertragbar auf unseren Alltag. Die besten Tipps dazu, die hörst du jetzt.
Alles irgendwie so laufen werden, wie es läuft.
Ja. Aufgeben ist keine Option.
Gibt's nicht. Aufgeben gibt's nicht. Ich komme aus Bayern.
Ja, aufgeben gibt's nicht.
Genau.
Sich etwas einzugestehen, dass es nicht funktioniert, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Zeichen von Stärke. Es ist ein Zeichen von Stärke, dass man mit sich umgeht und dass man mit sich arbeitet. Ja. Zu sagen, dass es einem nicht gut geht, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Eingeständnis, dass man etwas besser machen kann.
Klar hat man eine gewisse Anspannung, aber Spaß hat man auch immer dabei. Und das ist auch, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, damit steht und fällt auch so ein Erfolg und so ein Spiel, dass man nicht zu verbissen ist, sondern eine gewisse Lockerheit und Spaß hat, weil dann die Grundstimmung ja schon einfach irgendwie besser.
Ich wiederhole nochmal, aufgeben gibt's nicht. Sich einzugestehen, dass etwas nicht läuft, ist kein Zeichen von Schwäche. Spaß zu haben ist die beste Voraussetzung einer guten Grundstimmung. Warum wiederhole ich das nochmal? Weil ich mich an eine Folge mit Sebastian erinnere, in der er schildert, wie wichtig Wiederholungen im Training sind, um das Ziel letztendlich zu erreichen. Also, lasst uns einfach immer wieder die wichtigsten Dinge wiederholen und so an unserer mentalen Stärke trainieren. Im Laufe dieses Podcasts durfte ich zwei Gäste begrüßen. Auch die beiden haben tolle Zitate mitgebracht, die ich nochmal für dich herausgesucht habe. Zunächst ist da Ute Stangassinger. Sie ist Mental Coach und betreut und begleitet heute auf mentaler Basis junge Leistungssportlerinnen und Sportler. Und bevor sie das gemacht hat, hat sie Selbsterfahrung im Leistungssport gesammelt. Sie war nämlich früher Volleyball-Nationalmannschaftsspielerin. Und ich hatte einen zweiten Gast dabei, das ist Hanna Schraut. Hanna ist die Social Media Managerin von Sebastian und hat uns auch nochmal aus ihrer Perspektive etwas zum Thema mentale Stärke mitgebracht.
Ich glaube, dass Parasportler durch ihre Erfahrung, die sie ja gemacht haben, in den meisten Fällen durch Unfälle oder Verletzungen oder irgendwelche anderen Schicksalsschläge, die dann zum Handicap geführt haben, was brauchen die denn? Die brauchen eine brutale mentale Stärke, um das zu überwinden, um sich da rauszuarbeiten. Ich habe auch in deinen Podcast reingehört, das sind ja sehr beeindruckende Geschichten auch dahin. Das heißt, was entwickeln die denn? Eine wahnsinnige Willensstärke, ne? Eine Disziplin, auch wieder sich Ziele zu setzen und sagen, nee, ich glaube jetzt nicht daran, dass jemand sagt, ich kann nie wieder laufen. Ich beweise, dass es geht. Ja? Also was machen die denn? Die bringen sich mit ganz viel Kraft aus dieser Krise wieder heraus. Ja? Und deswegen glaube ich auch, dass wirklich Parasportler nicht von Haus aus haben, nicht von Geburt an, aber die haben durch dieses Handicap oder durch dieses Ereignis einfach eine mentale Stärke entwickelt.
Ich glaube, am meisten nehme ich für mich mit, dass es ja, dieses es gibt nicht diese Option aufzugeben, weil wenn man jetzt mal schaut, egal wie die Leute in den Parasport gekommen sind oder egal wie diese Behinderung zustande gekommen ist, ob das jetzt von Geburt an da war oder ob es durch einen Unfall kam oder sonst irgendwas. Trotzdem, alle haben im Endeffekt die gleiche Einstellung, dass ihr Handicap eigentlich gar nicht so wirklich ein Handicap ist, sondern dass es sie ja auch dahin gebracht haben, wo sie jetzt sind. Also ohne dieses Handicap wären sie wahrscheinlich ganz woanders in ihrem Leben und würden nicht jetzt eben bei den Paralympics zum Beispiel mitmachen. Und dieses, dass egal was passiert, dass es immer diese Option gibt, weiterzumachen und immer die Option gibt, irgendwas Besseres draus zu machen und dass das Leben eigentlich so schön sein kann, egal was passiert. Gerade das nehme ich immer für mich mit.
Pleiten, Pech und Pannen, die gab es natürlich auch bei uns, wurden bisher aber noch nicht veröffentlicht, denn diese gehören in diese Abschlussfolge.
Wir machen das nochmal. Birgit.
Ja.
Birgit. Du zum ersten Mal von diesem Podcast erfahren hast, hast du gedacht?
Als ich zum ersten Mal von diesem Podcast erfahren habe. Oh Gott. Das sind die Takeouts, oder?
Ja, das war gut, aber du warst am Anfang eingefroren.
Okay, nochmal.
Da bist du wieder weg. Wir haben eine Scheißleitung. Da bist du weg. Entweder meine Leitung doof oder deine oder beide.
Wir probieren es nochmal, komm. Ich mache bei dem Podcast mit.
Jetzt habe ich reingequatscht.
Du bist mir eine. So, nochmal. Soll ich nochmal?
Ich bin schlecht drauf heute. Ich habe weggeguckt. Im Gedanken war ich beim Audio, aber das wird ja als Schnipsel gezeigt.
Gut, dann machen wir doch nochmal. Weil
hinterher so ein Making-of, weißt du, die ganzen Fehler.
Soll nicht langweilig werden. Also, warum man unglaublich viel erreichen kann und ihnen Angst zu nehmen, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Und jetzt hake ich wieder und deswegen schüttelst du mit dem Kopf und das läuft ja. Nochmal? Nein? Gut.
Ja?
Weiter.
Nee, nochmal. War ja nichts. Ich habe nichts gehört.
Ja, alles gut.
Ich mache bei diesem Podcast mit teil, weil...
Nee, jetzt hast du dich verhaspelt. Ich mache mit, weil... So, jetzt müssen wir eben einen Schnitt machen hier. Weil okay. Das schneiden wir am Ende nach vorne. Wir tun jetzt so, als wären wir am Anfang.
Lass mal ganz kurz die Katze raus, weil sonst quakt die hier jetzt nicht die ganze Zeit rum. Warte.
Ja, die Take-Outs. Ich finde es ja immer ganz lustig, wenn ich die hinterher in einem Film oder in einer Serie irgendwie sehe. Und deshalb habe ich sie hier auch gerne mit reingenommen. Zum Glück hakte es ja meistens bei mir. Und was mir immer geholfen hat, ist atmen und lachen. Überhaupt der Perfektionismus. Nein, dieser Podcast war nicht perfekt. Ich weiß, dass es professionellere Podcaster gibt. Aber das war nicht mein Anspruch. Ich wollte dich berühren. Ich wollte dich mit Geschichten aus dem Leben berühren, von echten Menschen, von Persönlichkeiten und dir damit Werkzeuge an die Hand geben, ja, die dich auch emotional erreichen. Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe auf diesem Podcast, bestätigen, dass das geklappt hat. Und das war mein Ziel. Nun habe ich noch einen Überraschungsgast für dich. Und ehrlich gesagt überrascht es selbst mich, dass er dabei ist. Was haben David Bäre und ich gemeinsam? Nun, wir kommen aus einer kleinen Großstadt am linken Niederrhein, aus Moers. Und wir sind uns dort vor, ja, ich denke mal so circa 8 Jahren erstmal über den Weg gelaufen. Und vor dieser Begegnung hatte er hier einen Unfall, bei dem er beide Unterschenkel verloren hat. Dies war jedoch der Startschuss für ihn in eine sehr erfolgreiche Karriere im Parasport. Die ganze Geschichte zu diesem Unfall und zu seiner Vergangenheit, die kannst du dir auch nochmal angucken auf meiner Seite karriere-coaching-online.de. Vor circa 3 Jahren hat er mir ein Interview gegeben und berichtet dort ganz ausführlich von seinem Werdegang. Nun hat er in Tokio seine Karriere beendet. Im Gespräch erzählt er mir, was er heute macht, was sein Unfall damit zu tun hat und wie er sich seinen weiteren Weg vorstellt. Übrigens ist dieses Gespräch das einzige, was wir in echt geführt haben, also in einem Café. Das hörst du auch an den Hintergrundgeräuschen. Nicht digital, sondern sehr persönlich und noch eine Spur authentischer. Daher natürlich auch diesmal kein Video.
Hallo David, grüße dich zur Abschlussfolge des Podcasts Mentale Stärke im Job, was du von gehandicapten Leistungssportlern für dein Berufsleben lernen kannst. Wenn man Mörser ist, dann kann es passieren, dass man sich über den Weg läuft und schwupps sitzt man hier zusammen. Dann wird man direkt in Gewahrsam genommen und direkt verhaftet. Ja, so war das, ne?
Genau, so war das.
Wir haben uns zufällig getroffen.
Richtig, das war, ich meine, irgendwie im Spätsommer letzten Jahres.
Kurz vor Abflug
nach Tokio.
Nach Tokio.
War es, genau, und da hast du mich verhaftet. Und heute,
ich verhaftet.
Heute sitzen wir hier und nehmen die letzte Folge des Podcasts auf.
Ja, und weißt du, was das Gute ist?
Sag es mir.
Es schließt sich ein Kreis, weil mit diesem Gespräch endet dieser Podcast. Und dieser Podcast existiert überhaupt nur, weil ich dich irgendwann, ich meine, es war 2014, mal bei einer Lesung deines ersten Buchs kennengelernt habe. So bin ich überhaupt erst mit dem Parasport irgendwie in Verbindung gekommen und habe erfahren, dass es sowas überhaupt gibt.
Wahnsinn, ja. Ja, damals war der Parasport auch noch nicht so groß, 2014, das war die Lesung meines ersten Buches.
Richtig.
Und ich glaube, danach haben wir uns wiedergesehen, 2016 nach den Paralympics.
Da habe ich
deine Kids dann auch kennengelernt.
Richtig, bei einer Autogrammstunde.
Bei einer Autogrammstunde.
Richtig. Ja, so war das. So, mal ganz kurz.
Ja.
Du warst im letzten Jahr in Tokio dabei bei den Paralympics und hast danach planmäßig deine aktive Sportlaufbahn beendet. Und bis heute, was bist du denn heute? Geschäftsmann?
Genau, also
was bist du?
Ganz planmäßig war das nicht. Ich wollte eigentlich meine Karriere 2020
ja, richtig.
Mit Tokio beenden. Ja. Jetzt wissen wir alle, die Corona-Pandemie hat alles so zunichte gemacht und über den Haufen geworfen, jegliche Planung. Und ich habe das Ganze um ein Jahr, meine Sportkarriere um ein Jahr verlängert und durfte dann nochmal starten und das Kapitel Leistungssport in Tokio dann beenden, meine dritten Spiele, was nochmal wunderbar war. Und jetzt bin ich Unternehmer. Ich bin schon seit ein paar Jahren Gesellschafter eines Orthopädie-Technik-Unternehmens, APT-Prothesen.
Sag nochmal bitte.
APT-Prothesen, ja.
APT.
Da bin ich Mitinhaber und bin quasi auch Vollzeit dabei seit November 2021. Und jetzt schließt sich da so ein Kreis. Das war mein damaliger Techniker, der Tom Kipping, der APT-Prothesen gegründet hat. Ich bin damals von Moers immer in den Westerwald gefahren, also gut 200 Kilometer, weil ich die Philosophie des Unternehmens wunderbar fand. Ja, also da stand der Mensch im Mittelpunkt und dann die Versorgung. Im ersten Gespräch hat er zu mir gesagt, David, wo willst du hin? Was willst du mit deiner Prothese erreichen? Und da habe ich ihm gesagt, 2008, ich will 2012 nach London zu den Paralympics unterlaufen. Und da hat er mir gesagt, David, da musst du das und das für tun. Und wir helfen dir dabei, das können wir tun. Das fand ich toll. Und so sind wir dann zusammengewachsen, das war immer mein Techniker. Und 2017 ist er dann auf mich zugekommen und hat gefragt, David, wir sind ja ordentlich gewachsen. Kannst du dir vorstellen, irgendwann das Unternehmen mit weiterzuführen und voranzubringen? Und heute, Stand heute, 2022, gibt es 9 Standorte bundesweit von uns. Und ich bin ein Teil davon und bin super stolz, auch so eine tolle Aufgabe weiterzuführen.
Warum sollte man zu euch kommen?
Wir sind in der Branche der Sanitätshäuser, haben uns in unserem Handwerk spezialisiert. Normalerweise bekommst du ja in einem Sanitätshaus alles, also ein Vollsortimenter. Da bekommst du Gehhilfen, Prothesen, Orthesen, Rollstühle, Stützstrümpfe und so weiter und so fort. Wir haben uns spezialisiert. Bei uns bekommt man nur Arm- und Beinprothesen, nichts anderes. Und deshalb haben wir die Zeit für unsere Kunden, wirklich individuelle Versorgung anzufertigen. Und das ist super spannend und dementsprechend können wir auch eine hohe Qualität gewährleisten.
Ja, wunderbar.
Und eine Versorgung, die auch wirklich passt. Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes,
ja.
Genau.
Ja. Du bist ja ein Mensch, der auch anderen Menschen etwas Gutes tun möchte. Mhm. Ja, du verdienst natürlich jetzt auch dein Geld mit deiner Beteiligung dort, aber für dich fließt das ja ineinander zusammen. Und so, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Jahre und so schätze ich dich auch ein, dass es dir einfach wichtig ist, dass es den Menschen gut geht. Also sowohl physisch als aber auch psychisch, weil du bist auch als Motivationsredner unterwegs. Mhm. In Corona mehr schlecht als recht wahrscheinlich,
ja,
aber du möchtest
stimmt.
den Menschen ja auch was mitgeben.
Ja.
Und deshalb bist du auch jetzt in dieser Abschlussfolge hier dabei zum Thema innere Stärke, mentale Stärke. Innere Stärke hast du mittlerweile dein zweites Buch zugeschrieben.
Genau.
Sag mal, kann man innere Stärke, mentale Stärke, wie du es auch immer nennst, kann man das lernen, deiner Meinung nach?
Ja, absolut. Es geht ja im Grunde genommen um Resilienzfaktoren. Ja? Und da gibt es so ein paar Bausteine in meinem Buch. Sind das zum Beispiel, ist das die Akzeptanz, ja, ein Umfeld bzw. Netzwerk und Ziele. Und Demut gehört für mich auch ganz klar dazu. Ja? Und es war bei mir so, der Unfall ist krass, meine Vita, meine Geschichte ist sehr, sehr krass.
Ja,
aber
absolut.
Ich hatte eigentlich nur eine Möglichkeit, das Ganze schnell anzunehmen und zu akzeptieren. Ja? Und ich glaube, viele Menschen, die gerade einen Schicksalsschlag haben oder in einer Situation, wo die sich nicht so wohl fühlen, die hadern zu lange und fragen sich, warum geht es mir gerade so schlecht? Warum mir? Ja? Die Fragestellung des Warums bringt einen nicht weiter. Ja? Und ich habe mich damals eigentlich nur ganz kurz gefragt, warum ist mir der Unfall passiert? Ja? Die Frage hätte mich kein bisschen weitergebracht. Ich war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Ja? Das war das Erste, was ich gelernt habe. Ich hatte ein super starkes Umfeld, aber auch Freunde, die kamen mit meinem neuen Leben, mit der Amputation nicht klar. Ja? Nach mehrmaligen Sprechen und Treffen habe ich dann gemerkt, okay, das sind Menschen, die kannst du in deinem Leben nicht mehr gebrauchen. Freundschaften ändern sich ja sowieso im Laufe des Lebens. Ja? Es tut auch weh, ja, aber es entstehen auch immer neue Freundschaften. Und das ist auch ein Faktor oder ein Baustein, der total wichtig ist. Und auch das kann man lernen. Menschen, die immer nur nehmen, 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 einen kritisieren. Nicht konstruktiv, sondern auch einfach jemanden irgendwie klein machen. Von denen sollte man sich dann irgendwie wie trennen und offener sein. Ja? Also kann man es lernen, ein glücklicher Mensch zu sein. Klingt jetzt ziemlich einfach, ja? Aber es ist auch immer ein Prozess. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich als Motivationsredner, okay, du hast gerade die Corona-Pandemie angesprochen, als Künstler, der ich dann nun mal bin, war es ziemlich schwierig. Nichtsdestotrotz wurde ich bei Vorträgen immer gefragt, immer die gleichen Fragen kamen. Ja? Und diese versuche ich in dem Buch zu beantworten. Ja? Und deshalb habe ich das zweite Buch mit einer tollen Autorin zusammen geschrieben. Und das ist mein zweites Buch und ist natürlich immer viel Arbeit, so ein Buch zu schreiben, aber
ich habe es ja Zeit.
Richtig, ja. Du sagtest, ich hatte ja Gott sei Dank Zeit und ich habe von vielen Leuten jetzt mittlerweile gehört und das Feedback bekommen, dass es sie weitergebracht hat. Und ich glaube, hätte nur ein Mensch mir das gesagt, dass ihn das Buch weitergebracht hat, was ein Erfolg. Das zu schreiben.
Ich kenne das Buch, ich habe es auch. Das ist nicht in der Buchhandlung so zu bekommen oder bei Onkel Amazon. Sag doch mal ganz kurz, wer es haben möchte.
Genau, das gibt es auf meiner Homepage david-behre.de.
Okay,
also da kann man es käuflich erwerben, ja. Bestellen. Also jeder, der Lust hat, das zu lesen. Bitte einmal auf die Homepage gehen.
Ja, hier darf ich auch mit gutem Gewissen Werbung machen, weil das ist einfach eine gute Sache. Hast du abschließend noch eine Botschaft für uns?
Absolut. Also es gibt nie einen direkten Weg zum Erfolg, zum Ziel. Es gibt immer Umwege, die gehören zum Leben dazu. Das Leben ist wellenförmig. Es gibt aber für jedes Leben einen Plan B. Also lebe diesen Plan B, lebe dein Traum und für ein schönes, schönes, erfülltes Leben. Du kannst dein Leben leben. Nur du kannst es leben.
Das waren die Schlussworte. Mehr geht nicht. Mehr möchte ich auch gar nicht. Wir lassen es so stehen.
Vielen, vielen Dank nochmal.
Das war das Ende dieses Podcasts. Mit so inspirierenden, motivierenden Worten. David, danke dir. Alles Gute.
Sehr, sehr gerne. Dir auch alles Gute.